Krankheit muss kein Schicksal sein. Seit gut 2 Jahren geht uns das Bewusstsein für Kranksein und Krankheit nicht mehr verloren, besonders die Angst vor einer bestimmten Krankheit. Der eine wird früher, der andere später, der eine mehr oder weniger im Laufe seines Lebens einmal krank. Wenn Krankheit nur einen Teilbereich des Lebens betrifft, dann geht es noch einigermaßen gut. Wenn Krankheit aber alle Bereiche des Lebens betrifft, dann sprechen wir eher davon, dass Krankheit tatsächlich zum Schicksal wird. Und wenn sie vor allen Dingen nicht heilbar ist oder gar zum Tode führt oder eben das ganze Leben lang bleibt und nicht wieder weggeht. Krankheit muss aber kein Schicksal sein. Dazu ein Text aus dem Neuen Testament, aus Markus 2, die Verse 1 bis 12. Ich bitte Sie, zur Verlesung des Textes aufzustehen. Ein paar Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich herum, dass er wieder zu Hause war. Daraufhin strömten so viele Menschen herbei, dass der Platz nicht ausreichte, nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen das Wort. Da brachten Leute einen Gelähmten zu Jesus. Er wurde von 4 Männern getragen. Aber wegen der Volksmenge konnten sie nicht bis zu ihm vordringen. Deshalb öffneten sie das Dach genau über der Stelle, wo Jesus war. Sie machten ein Loch hinein und ließen den Gelähmten auf seiner Matte herunter. Jesus sah, wie groß ihr Glaube war und sagte zu dem Gelähmten: Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber auch einige Schriftgelehrte dabei, die dachten: Wie kann er so etwas sagen? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Doch Jesus wusste sofort, was sie dachten. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Gedanken? Was ist einfacher? Dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn von Gott Vollmacht bekommen hat. So kann hier auf der Erde Menschen ihre Sünden vergeben. Deshalb sagte er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm rasch seine Matte und ging weg vor ihren Augen. Sie gerieten außer sich, lobten Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Unser Mann wird uns vorgestellt hier als eben der Gelähmte. So sprechen wir von Menschen, wenn die Krankheit die Identität dominiert, dann reden wir nicht mehr von Frau sowieso oder Herr sowieso, sondern wir sagen, das ist der Alkoholiker oder die psychisch Kranke. Wir blicken auf den Menschen durch die Brille seiner Erkrankung. So auch hier, das gab es damals auch schon. Markus berichtet von einem Gelähmten, den Namen erfahren wir auch nicht. Das Schicksal dieses Mannes bestand darin, dass er offenbar nicht gehen konnte. Er konnte nicht auf eigenen Füßen stehen, seinen Lebensweg nicht unter die eigenen Füße nehmen. Und in dieser äußeren körperlichen Verfassung und Haltung spiegelt sich etwas wider, auch von seiner inneren Haltung. Es war ihm nicht gelungen, so viel inneren Halt zu entwickeln im Laufe seines Lebens, dass er eben sich durchs Leben hat tragen lassen. Buchstäblich hing er in den Seilen. Und es gab andere, die ihm durchs Leben trugen, die bei ihm waren, Freunde. Es ist ja oft so, dass wenn wir an erlernter Hilflosigkeit leiden, dass solche Menschen immer jemanden finden, der ihnen die Kohlen aus dem Feuer holt, der ihre Verantwortung sie entlastet oder die Verantwortung, die sie selbst für ihr Leben haben, auch bereitwillig übernimmt. Das äußere Bild spiegelt die innere Haltung wider. Ich kann nicht mein Leben in meine beiden Hände nehmen oder und meinen Lebensweg unter die Füße. Erstens eben manchmal bin ich wie gelähmt. Diese Geschichte erinnert mich an eine Klientin, die damals in meine Praxis in Duisburg kam. Sie hatte Lähmungserscheinungen an ihrem rechten Arm. Die traten immer dann auf. Sie war Sekretärin, wenn ihr Chef sehr viel Arbeit gleichzeitig von ihr erwartete und sie nicht wusste, was soll sie jetzt als erstes tun. Alle Bemühungen der Neurologie und der Orthopädie halfen im Grunde nicht wirklich weiter. Und sie spürte insgeheim, dass diese Lähmungserscheinungen an ihrem rechten Arm etwas mit ihrer Lebensgeschichte, ja vielleicht sogar mit ihrer seelischen Verfassung zu tun haben könnte. Und so meldete sie sich und wir schauten uns das eben an, ihre Lebensgeschichte und den Hintergrund dieser Krankheit. Und dabei kam zutage, dass sie immer wieder von ihrem Vater verprügelt wurde und sie ihr Gesicht mit diesem rechten Arm dann schützte. Selbst als Jugendliche noch bekam sie immer wieder mal Prügel. Am liebsten hätte sie mit diesem Arm mal so zurückgeschlagen, aber das traute sie sich nicht, verständlicherweise. Es hätte ihre Lage ja eigentlich nur schlimmer gemacht. Und im Laufe der Sitzungen dann hat sie symbolisch einmal eben mit diesem Arm auf meinem Aggressionsblock, so ein Schaumgummiblock, den Vater eben symbolisch verprügelt und ihm mal und mal richtig zurückgeschlagen und ihm die Prügel mal zurückgegeben. Und erstaunlicherweise löste sich dieser angespannte, in den Muskeln geronnene Aggression, gestaute Wut. Und sie lernte natürlich auch verbal sich abzugrenzen, wenn es dann wieder mal zu viel wurde, über ihre Grenzen hinausgehen sollte, was man von ihr erwartete, sich zu schützen und ihre Grenzen zu wahren. Und siehe da, die Beschwerden tauchten nicht wieder auf. Heilung konnte gelingen. Manchmal bin ich wie gelähmt. Innere Konflikte können zu Lähmungserscheinungen führen. Entscheidungskonflikte. Soll ich nach rechts? Soll ich nach links? Diesen Beruf wählen? Jenes Studium? Lebenspartner? Wie soll ich mich entscheiden? Wir wissen aus Erfahrung, dass keine Entscheidung zu treffen die allerschlechteste Entscheidung ist. Und so treten Menschen aus Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, auf der Stelle, fühlen sich wie gelähmt, kommen nicht voran, wagen den nötigen Schritt nicht. Auch Schuld in unserem Leben kann uns lähmen. Sie legt sich wie ein Mehltau auf unsere Seele und friert die wichtigen und nötigen Lebensimpulse ein, die uns nach vorne bringen. Schuld lähmt unser Leben. Es ist wie ein Krebsgeschwür, das uns zerfressen kann und viele Bereiche des Lebens betreffen kann. Wir wissen allerdings als glaubende Menschen, als Christen, wohin mit dieser Schuld. Wir können sie Gott bekennen und Vergebung erfahren und dann wieder frei werden und Energie bekommen, unseren Lebensweg zu meistern. Manche Menschen haben im Laufe ihrer Entwicklung von Kindesbeinen an sehr viel mit Angst zu tun gehabt und es nicht geschafft, auch als Erwachsene diese Lebensangst, Angst vor dem Leben zu überwinden. Sie trauen sich nicht wirklich was zu, suchen immer jemand, der sie unterstützt, der für sie die Entscheidungen trifft. Angst lähmt das Leben. Angst kann eine wichtige Schutzfunktion übernehmen, das ist ja auch nötig. Aber wenn Angst das Lebensgefühl bestimmt, die wichtigen Lebensimpulse hindert, zur Geltung, zum Leben zu kommen, dann lähmt es das Leben. Manchmal eben bin ich wie gelähmt. Zweitens, du bist mein Kranker. In dieser Geschichte wird es ja spannend, als diese vier Freunde ihren Freund zu Jesus bringen. Und da gehört er eigentlich auch hin. Wir tun das in der gemeindlichen Fürbitte, wenn wir für die Kranken beten. Wir legen sie Jesus zu Füßen. Oder auch unsere Diakonissen und die Hausgemeinschaft im Mutterhaus. Sie beten jeden Abend im Schwesterngebet für die Menschen, die wir in Bethanien versorgen, betreuen, pflegen, die Bewohner und die Patienten im Krankenhaus. Da gehören sie auch hin. Und sie beten natürlich auch für die Mitarbeitenden, die das nötig haben. Der Weg, einen Menschen zu Jesus zu bringen, einen Kranken vor Jesu Füße zu legen, der kann einige Hindernisse mit sich bringen. Und hier waren es die anderen Menschen, die standen im Weg. Das Haus war voll, die Tür war blockiert, zu viele Leute. Was tun? Der einzige Weg von oben, durchs Dach. Das muss man sich mal vorstellen, was die sich trauen. Sachbeschädigung, eine strafbare Handlung. Ich möchte nicht wissen, was der Hausbesitzer von dieser Aktion wohl hielt. Der war ja wahrscheinlich auch dabei. Sie lassen sich aber nicht behindern, auch von einem Dach nicht, und nutzen alle Anstrengungen, die ihnen zur Verfügung stehen, um diesen ihren Freund zu Jesus zu bringen. Gut, wenn man solche Freunde hat. Und nun ist er also da vor Jesu Füßen, wahrscheinlich noch ein bisschen Lehm darum gebröckelt, von oben ist ein Lehmdach. Und dann hören wir aus Jesu Mund diese Worte: Mein Kind, also die Basisbibel, bei Luther heißt es noch: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und in diesem Satz ist jedes Wort wichtig. Das erste Wort: Mein. Jesus macht dem Kranken deutlich: Du gehörst nicht der Krankheit, du gehörst mir. Du gehörst zu mir. Mein Sohn, mein Kind. Das zweite Wort, das nutzen wir, wenn wir eigene Kinder haben, sie so anzuhören: Mein Sohn, meine Tochter. Das ist das Vorrecht von Eltern, so mit Menschen zu reden, also mit ihren Kindern. Aber warum wählt Jesus hier diesen Begriff? Mein Sohn. Ich denke, aus einem ganz bestimmten Grund. Jesus kannte diesen Mann, kannte seine Lebensgeschichte, wie er auch uns kennt und unsere Lebensgeschichte. Und er wusste, dass diese Vaterbeziehung, Vater-Sohn-Beziehung, die ja wie Elternbeziehungen überhaupt die schicksalhafteste Beziehung in unserem Leben sind, auch bei diesem Mann einen prägenden Einfluss hatte. Es ist leicht vorstellbar, dass dieser Mann als Kind vielleicht noch rumgesprungen ist und dann aber in dieser Vatererfahrung erlebt hat, dass der Vater ihm nichts zutraut. Da bist du noch zu klein, das kannst du nicht, lass mich mal machen. So überfürsorglich oder auch gar übergriffig. Und dann wurde das Kind älter als Jugendlicher, wahrscheinlich solche Sätze gehört: Aus dir wird nie was, du kannst ja nichts, du bist ein Versager. Was passiert mit einem Menschen, was passiert mit uns, wenn wir in unserer Kindheit und Jugend solche Sätze hören oder in einer Atmosphäre aufwachsen, die kein Vertrauen einflößt, sondern Angst einflößt? Was passiert mit uns? Logischerweise, wir übernehmen solche Zuschreibungen, solche Sätze, solche Atmosphären in unser eigenes Persönlichkeitskonzept und schauen uns mit den Augen an, wie wir auch angeschaut wurden, und nehmen solche Zuschreibungen für uns. Wir glauben das, was uns gesagt wurde. Ja, die Eltern haben ja meistens erstmal recht. Später stellen wir fest, nee, auch nicht immer. Aber wir haben das erstmal so in unserem Bild von uns selber übernommen. Haben ja auch keine andere Chance. Wir haben ja nichts anderes im Angebot. Das ist ja erstmal, was wir kriegen. Und hier in diesem Angebot für diesen jungen Mann war viel Gift. Vergiftete Muttermilch. Vergiftete Atmosphäre. Vergiftete Beziehung. Menschen werden krank, auch seelisch krank, wenn sie in Beziehungen leben oder von Beziehungen geprägt sind, die das Leben behindern und nicht fördern. Und so macht Jesus ihm deutlich: Du bist mein Sohn. Von jetzt an bestimmt nicht deine Vergangenheit, deine familiäre Prägung, dein Schicksal, sondern ich. Jesus reißt ihn heraus aus dieser schicksalhaften Verklammerung familiärer Beziehungserfahrung und holt ihn hinein in die Beziehung zu ihm. Was zwischen dir und mir gehört, das bestimmt fortan dein Schicksal, nicht mehr deine Vergangenheit. Wir haben eine Zukunft, deine Zukunft mit mir. Und das Dritte, was hier auftaucht, deine Sünden sind dir vergeben. Dieser Satz, der passt irgendwie eigentlich nicht so richtig dahin. Er hätte doch gleich sagen sollen, steh auf und stell dich auf die Füße. Was ist das hier mit der Sündenvergebung? Bei Licht betrachtet könnte man sagen, der hat ja wenig Gelegenheit zu sündigen. Der konnte ja kaum wohin, sich nicht bewegen. Was sollte der gesündigt haben? Trotzdem Zuspruch der Sündenvergebung an dieser Stelle von Jesus aus seinem Mund. Wahrscheinlich genau deswegen, weil er der Mann an sich selber schuldig geworden ist. Er hatte nämlich nicht überprüft, ob das, was er gehört hat zu Hause von seinem Vater, ob das wirklich stimmt, ob das die Wahrheit für ihn und über ihn und für sein Leben ist. Das ist unsere Aufgabe als erwachsen werdende Menschen, dass wir das überprüfen und dass wir offen sind, wie sieht Gott mich denn? Wie der Vater mich sieht, die Eltern, das wissen wir ja. Aber wie sieht Gott mich? Das hat er nicht überprüft, sondern er hat dann das übernommen und sagt, ja, wenn ihr mir alle nichts zutraut, dann mache ich auch nichts. Er hat das geglaubt, was er dort gehört hat, und das war ein Irrglaube. Aus Gottes Sicht sah er ganz anders aus. Und daran ist er schuldig geworden an sich, an seinem Leben, dass er Gottes Sicht nicht wahrgenommen hat, nicht gesehen hat, sondern in diesem Irrglauben gelebt hat, ich kann ja nichts, weil meine Eltern mir auch nichts zugetraut haben. Jesus löst ihn mit dieser Zusage der Sündenvergebung aus dieser Schuldverflechtung in seiner Beziehung zu sich selber und bindet ihn zurück an die Quelle des Lebens, an Gott selber. Das ist das Geschäft Jesu, uns mit Gott zu verbinden, uns anzubinden an die Quelle der Kraft, an die Quelle des Lebens, an eine Kraftquelle, die nicht von dieser Welt ist, sondern die in Gott selber, von Gott selber herkommt. Sündenvergebung. Auffällig ist auch, dass dieser Mann überhaupt keine Sünde bekennt. Wir haben es ja gelernt, wenn wir Sünden vergeben bekommen wollen, dann sollen wir die bekennen. Und so lese ich stellvertretend für all die, die genau das Bedürfnis haben, ein Gebet vor von einer Frau. Sie betet, ich habe alles falsch gemacht. Ich wollte ein anderes Leben haben, nicht das, das ich mir bot. Frei wollte ich sein, frei von den unaufhörlichen Forderungen, die an mich gestellt wurden, frei endlich auch von mir selbst. Ein anderer Mensch wollte ich sein, nicht mehr der Unverstandene, der Getretene. Doch man kann nicht ein anderer sein, man kann nur anders werden. Ich vermochte nicht einmal das. Dazu hätte ich mich dem Leben stellen müssen. Doch ich war immer auf der Flucht. Zuerst flüchtete ich mich in Tagträume, dann in die Arme eines Mannes, zuletzt in die Krankheit. Es brachte nichts ein. Ich musste für alles bezahlen. Schuld erlischt nie, solange man andere dafür verantwortlich macht. Das ist jetzt vorbei. Ich habe mich erkannt und ich bekenne mich schuldig. Dir, mein Gott, bekenne ich, dass ich das Leben in der Form, in der du es mir gegeben hast, nicht angenommen habe. Ich habe nichts getan, um meine seelischen Kräfte zu entfalten, sodass ich immer ein schwacher Mensch blieb. Herr, ich bin bereit, wieder neu zu beginnen. Ich komme als mündig gewordener Mensch. Schenk mir dein Erbarmen. Amen. Ein drittes. Wir können uns wieder bewegen. Wenn einer sich verändert in einer Beziehung, dann müssen sich auch die anderen verändern. Und das löst Widerspruch aus. Hier kommt der Widerspruch von einer ganz merkwürdigen Seite. Die Schriftgelehrten, die religiösen Kundigen damals sagten, nee, das geht so nicht. Das ist Grenzüberschreitung, Gotteslästerung. Gott kann nur Sünden vergeben. Und so heilt Gott diesen Mann, um nachzuweisen, dass Jesus, dass er sehr wohl in der Lage ist, Sünde zu vergeben. Es ist der Nachweis seiner Kompetenz. Deswegen heilt Jesus diesen Mann. Von unserer Seite mag der Einspruch ein anderer sein. Zum Beispiel, ich habe schon so oft und so viel gebetet, dass Gott mich gesund machen möchte. Und die Gemeinde hat schon viel für mich gebetet. Aber immer noch bin ich krank. Stimmt das eigentlich, was da in der Bibel steht? Kann Jesus überhaupt heilen? Zweifel an seiner Kompetenz zu heilen? Und dann gibt es ja noch so ganz schlaue Fromme, die sagen, ja, du müsstest ein bisschen mehr Glauben haben, dann würdest du gesund werden. Oder ganz fromme, die nehmen Anleihe bei Hiob und seinen Freunden, die forschen nach, ob der irgendeine Sünde in seinem Leben getan hat, weshalb er krank ist oder nicht gesund wird. Also du musst irgendeine Sünde in deinem Leben haben, die du noch nicht bekannt hast, und deswegen wirst du auch nicht gesund. Halten wir aber fest, dass der Zusammenhang zwischen Glaube und Heilung gar nicht vorkommt in unserem Text, sondern es gibt einen Zusammenhang zwischen Glaube und Sündenvergebung. Da er ihren Glauben sah, sprach er zu dem Kranken, deine Sünden sind dir vergeben. Nein, dieser Zusammenhang, den wir gerne sehen zwischen Leid und Sünde, wird hier durchbrochen, kommt nicht vor. Er kann natürlich auch vorkommen, ich erlebe das bei den Patientengesprächen, wo sie dann schon mal sagen, ja klar, ich habe ja jahrzehntelang geraucht, kein Wunder, dass ich an Krebs, Lungenkrebs erkrankt bin, selber schuld. Einsicht, bisschen spät, aber immerhin. Manchmal fragen mich die Patienten, Herr Pastor, sagen Sie mir doch, warum ich diese Krankheit habe und warum ich noch nicht gesund bin. Und ich bin gut beraten, darauf keine Antwort zu geben. Denn der Sinn einer Krankheit, den kann man nicht von außen wissen, auch ich nicht, also keiner. Wenn es gut geht, dann kann der Sinn einer Krankheit zwischen dem Kranken und Gott selber erkennbar werden. Nicht immer, aber manchmal. Hüten wir uns davor zu deuten, warum ein anderer krank geworden ist. Das Einzige, was wir tun können, auch in seelsorglicher Hinsicht, ist, zu ermutigen, kranke Menschen zu ermutigen, sprich mit deinem Gott über deine Krankheit. Und kann es sein, dass er dir die Kraft gibt, ja, mit dieser Krankheit zu leben und genau darin ihn zu erfahren und zu erleben. Oder, und das ist immer noch nach wie vor berechtigt, weiter zu beten. Bitte Gott um Heilung. Auch Jesus kann heute noch heilen, so wie damals kann er Menschen gesund machen. Die Geschichte geht ja richtig gut aus. Der wird gesund und steht auf. Jesus mutet ihm etwas zu, was dieser Mann vielleicht jahrzehntelang nicht gekonnt hat, nämlich aufrecht zu stehen. Wie soll das gehen? Also Ärzte oder Physiotherapeuten unter uns würden sagen, ich brauche erstmal wochenlang Physiotherapie, Muskelaufbau, das kann ja so nicht funktionieren. Diese biblischen Texte verdichten natürlich das Handlungsgeschehen und es kann tatsächlich sein, dass jemand anfängt, gesund zu werden und tatsächlich eben diese Form der therapeutischen Unterstützung braucht. Der Punkt ist aber, dass Jesus diesem Mann etwas zutraut. Und damit spürt dieser Mensch vielleicht erstmalig in seinem Leben etwas von etwas Vertrauen, das ein anderer ihm gibt, was er damals zu Hause eben genau nicht erlebt hat. Dieses Vertrauen, du kannst das. Mit dieser Aufforderung, die Jesus an den Kranken richtet, die Jesus an uns richtet, ist immer auch das Vertrauen mitgeliefert. Ich traue dir das zu. Du kannst das. Du kannst deinen Lebensweg leben. Du kannst dein Problem lösen. Du kannst diese schwierige Beziehung verändern. Du kannst. Ich traue dir das zu. Und dieses Vertrauen, das Jesus hier dem Kranken entgegenbringt, bringt er auch uns entgegen, egal woran wir kranken. Du bekommst dein Leben gebacken. Und deswegen fass mit beiden Händen zu. Nimm dein Leben in beide Hände. Triff die nötigen Entscheidungen. Tu den nächsten Schritt. Du kannst das. Mach es. Warum sagt Jesus das? Warum können wir das so sagen? Warum sage ich Ihnen das so im Namen Jesu zu? Du kannst das. Weil wir das alles nicht alleine schaffen müssen, sondern weil Jesus mitgeht. Du bist mein Kranker, mein Sohn, meine Tochter. Ich teile mit dir das Leben. Und er ist an unserer Seite und er gibt so viel Kraft für jeden Tag, wie nötig ist. Mehr brauchen wir nicht. Und darum, steh auf, nimm deine Matte, auf der du dich bisher ausgeruht hast, leg sie zur Seite und stell dich auf die Füße und geh deinen Weg. Gott geht in mit dir. Amen.